Heute sprechen wir mit Christoph Kaub über Filter in raumlufttechnischen Anlagen, die sogenannten RLT-Anlagen. In RLT-Anlagen werden Luftfilter eingesetzt, um Partikel aus der Luft abzuscheiden. Wir wollen uns mit den Anforderungen an diese Luftfilter beschäftigen. Professor Dr. Christoph Kaub ist geschäftsführender Gesellschafter der Hovertherm Klimatechnik GmbH. Er ist Honorarprofessor für energieeffiziente Raumlufttechnik und Wärmerückgewinnung am Umweltcampus Birkenfeld, der zur Hochschule Trier gehört. Er ist Vorsitzender des Vorstands des Fachverbands Gebäude Klima e.V. und Mitglied in vielen Normen- und Richtlinienausschüssen. Mein Name ist Karin Kaltenkirchen und ich moderiere den heutigen Podcast. Wir starten auch gleich mit der ersten Frage, Herr Dr. Kaub. Wieso werden Luftfilter in RLT-Anlagen eingesetzt? Und welche Filter gibt es eigentlich? Was können sie und was können sie nicht?
Als Luftfilter werden in RLT-Anlagen in erster Linie Partikelfilter eingesetzt. Sie dienen zur Abscheidung von Partikeln aus dem Luftstrom, und zwar üblicherweise im Bereich zwischen 0,3 und 10 Mikrometer, selbstverständlich natürlich auch darüber. Unterhalb von 0,3 Mikrometer werden aber sogenannte HEPA-Filter eingesetzt. HEPA steht für High Efficiency Particulate Air Filter. Das sind also Schwebstofffilter, die in dem sogenannten Most Penetrating Particle Sizes, also im Bereich von 0,1 bis 0,3 Mikrometer Partikel ebenfalls abscheiden können. Daneben gibt es in den Anlagen natürlich auch Gasfilter, wie beispielsweise Aktivkohlefilter, die eben auch Gase und Gerüche abscheiden können, aber die werden eher selten eingesetzt.
Dienen Filter also hauptsächlich dem Gesundheitsschutz?
Ja und nein. Partikel sind selbstverständlich für den Menschen nicht unbedingt gesundheitlich zuträglich. Insbesondere lungengängige Partikel können zu Gesundheitsgefahren bis hin zum Krebs führen. Aber Partikel führen auch zu Problemen in den Anlagen selbst. Deshalb werden zum Beispiel auch auf der Abluftseite Filter eingesetzt, um die Komponenten, wie dort zum Beispiel die Wärmerückgewinnung, aber auch auf der Zuluftseite die Komponenten entsprechend zu schützen.
Also Partikelfilter werden wohl am häufigsten eingesetzt. Und wie funktioniert eigentlich so ein Partikelfilter?
Ja, das stimmt. Partikelfilter nutzen drei verschiedene Prinzipien zur Abscheidung. Zum einen den Sperreffekt, dabei werden die Partikel quasi wie in einem Sieb zurückgehalten. Das zweite Prinzip ist der Trägheitseffekt, dabei strömt die Luft an der Filterfaser vorbei und die Partikel werden aufgrund der Schwerkraft nicht abgelenkt wie der Luftstrom und bleiben dann letztendlich an der Faser hängen. Und last but not least durch den Diffusionseffekt. Diffusion in Richtung der Medienfaser trifft allerdings nur bei sehr kleinen Partikeln in Erscheinung, wie beispielsweise bei Viren. Die Partikel bewegen sich nämlich aufgrund der Brownschen Molekularbewegung relativ wahllos im Luftstrom. Und das Muster des Weges, das die Partikel letztendlich bilden, kann von der Richtung des Luftstroms natürlich abweichen. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Partikel dann durch die Brownsche Molekularbewegung mit der Filterfaser in Berührung kommen, ist relativ hoch. Dieser Mechanismus ist allerdings nur bei Partikeln mit einem Durchmesser kleiner 1 Mikrometer überhaupt relevant. Ja, und als Ergänzung gibt es natürlich auch noch die elektrostatische Ladung, die hier zu nennen ist.
Was meinen Sie mit elektrostatischer Ladung?
Ja, Filter, die beispielsweise aus Kunststoff hergestellt werden, können elektrostatisch geladen sein. Das wird allein schon durch den Herstellungsprozess erzeugt. Das kennen Sie auch zum Beispiel vom Pullover, der aus Kunststofffaser besteht, der natürlich auch elektrostatisch aufgeladen sein kann. Und durch die elektrostatische Ladung werden Partikel angezogen und bleiben an der Faser haften. Das sieht man ja auch leider öfter mal bei Möbel, die Staub regelrecht anziehen.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bestimmt Qualitätskriterien zu Luftfiltern gibt. Und wenn ja, welche Kriterien werden im Anwendungsfall gefordert?
Ja, übliche Partikelfilter sind meist als Taschenfilter aufgebaut. Und da werden die Abscheidegrade nach der Normreihe DIN EN ISO 16890 beurteilt. Die Norm ist relativ neu, erst ein paar Jahre alt und beschreibt entsprechende Kriterien zur Definition von Filtern, aber auch zu Prüfverfahren an den Filtern. Nach der Norm werden die Filter in drei Klassen eingeteilt, nämlich EPM 1, EPM 2,5 und EPM 10. EPM steht für Equivalent Particle Matter, also für die äquivalente Partikelgröße. 1, 2,5 oder 10 steht für 1, 2,5 oder 10 Mikrometer und beschreibt den Bereich ab 0,3 Mikrometer bis zur entsprechenden Klasse. Daneben gibt es allerdings auch noch Grobfilter, die allerdings in der Raumlufttechnik jedenfalls keine große Rolle spielen.
Und wie werden diese Qualitätskriterien festgelegt?
Ja, scheidet beispielsweise ein Filterpartikel bis 1 Mikrometer über 50% ab, kann er als EPM1-Filter bezeichnet werden, wobei die Effizienz dann in 5er-Prozentschritten gerundet wird. Also liegt zum Beispiel die Abscheiderate bei, sagen wir mal, 62%, dann wird das Filter als ISO-EPM60%-Filter bezeichnet. Scheidet er nur 40% ab, darf er eben nicht in der Klasse EPM1 deklariert werden. Dann wird eben die nächsthöhere Klasse gewählt, wie zum Beispiel dann EPM 2,5, 70% des Filter genannt werden könnte, wenn der Abscheidegrad bei 2,5 Mikrometer 70% und mehr beträgt.
Also wird mit einem Wirkungsgrad der Filter beschrieben?
Nein, das ist so nicht. Es wird zwar mit einem Wert das Filter letztendlich deklariert. Tatsächlich wird das Filter allerdings im gesamten Bereich zwischen 0,3 bis 10 Mikrometer in genau 11 Größenklassen vermessen. Dabei wird gemessen, welche Abscheidegrade das Filter in dem Bereich zum Beispiel zwischen 0,3 und 0,5 Mikrometer hat oder zwischen 0,5 und 0,7 Mikrometer und so weiter. Neben der eigentlichen Klasse wird also zu jedem Filter dann auch ein Datenblatt ermittelt, wie die tatsächlichen Abscheidegrade in diesen 11 Bereichen sind.
Okay, und wozu benötigt man die Werte zu den verschiedenen Partikelgrößen?
Ja, diese Werte werden zur Auslegung des oder der Filter benötigt. Weiß man also, wie die Staubbelastung am jeweiligen Standort ist, kann eben mittels dieser Werte genau berechnet werden, wie viel Staub mit welchem Filter abgeschieden wird. Das heißt, mit den Werten kann also im ganz konkreten Einzelfall der oder die Filter entsprechend ausgelegt werden.
Werden denn mehrere Filter in den Anlagen verwendet? Also nicht nur ein einziger Filter?
Genau. In vielen Anlagen werden meist zwei Filterstufen eingesetzt. Die erste Filterstufe dient zur Abscheidung der Staubbelastung aus der Außenluft und soll die Anlage und damit auch ihre Komponenten schützen, während die zweite Filterstufe dem Schutz der versorgten Räume und natürlich der Menschen, die sich darin aufhalten, dient. Und dabei ist diese dann meist effizienter als die erste Filterstufe. Und in Abluftanlagen wird meist nur eine Filterstufe eingesetzt, die dann dem Schutz der Komponenten, also zum Beispiel der Wärmerückgewinnung, dient.
Sie sagten, dass mit den Abscheidegraden die Filter ausgelegt werden. Aber die Abscheidegrade beschreiben ja nur, wie viel Prozent Staub abgeschieden wird. Demnach wird doch eine Eingangsgröße benötigt. Es muss ja bekannt sein, von was wie viel abgeschieden wird oder abgeschieden werden soll.
Völlig richtig, Frau Kaltenkirchen. Die Belastung an Staub muss bekannt sein, sonst wird die Auslegung unmöglich.
Und woher weiß man, wie hoch die Staubbelastung ist? Wird die vorab gemessen, bevor die Auslegung erfolgen kann?
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das wird allerdings relativ schwierig, da die Staubbelastung an jedem Standort leider keine konstante Größe ist. Die Staubbelastung schwankt sogar über das Jahr ziemlich extrem. Daher nützt eine Messung an einem einzigen Tag ziemlich wenig, da es sich um einen Tag mit einer hohen Partikelbelastung handeln könnte oder eben um einen Tag mit einer niedrigen Partikelbelastung. Daher müsste also über einen repräsentativen Zeitraum, also zum Beispiel über ein Jahr gemessen werden, um dann eben einen repräsentativen Mittelwert zu haben, wie denn die Staubbelastung am konkreten Standort tatsächlich ist.
Und wie erhalten Sie nun die Eingangswerte, um die Auslegung letztendlich durchführen zu können?
Ja, das ist wirklich knifflig. Aber es gibt einen eleganten Weg, um das herauszufinden, nämlich das Bundesumweltamt veröffentlicht jährlich für rund 400 Standorte in Deutschland die PM10-Belastung, also Particle Matter 0,3 bis 10 Mikrometer. Mit diesem Wert kann dann die Auslegung durchgeführt werden. Das ist allerdings etwas tricky, da der PM10-Wert ein Summenwert ist. Also alle Partikel beinhaltet im Bereich zwischen 0,3 und 10 Mikrometer, die mal gemessen wurden. Aus dem Summenwert müssen dann also wieder die Einzelwerte berechnet werden. Man muss also quasi auf die Einzelwerte zurückrechnen.
Also so ganz kann ich es mir jetzt noch nicht vorstellen. Verschwinden die Einzelwerte nicht in der Summe?
Da haben Sie natürlich völlig recht. Allerdings gibt es laut der schon genannten DIN 16890 eine sogenannte Standardverteilung. Und zwar genau für zwei Fälle, nämlich einmal für die typische ländliche Umgebung, aber auch für die urbane Umgebung für die entsprechenden Partikel. Und mit diesem, ich nenne ihn mal Verteilungsschlüssel, können dann die Summenwerte wieder auf Einzelwerte umgerechnet werden, zumindest grob bzw. bezogen auf eine typische Verteilung. Das entspricht dann nicht exakt der gemessenen Verteilung, aber der typischen Verteilung.
Ist das denn genau genug, um damit eine Auslegung durchführen zu können?
Ja, eine gute Frage. Bisher wurde ehrlich gesagt überhaupt nichts berechnet, sondern die Filter, die wurden einfach pauschal festgelegt. Erst mit der neuen Norm, mit der DIN EN 16890, haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, auf die Staubbelastung eingehen zu können. Und die Umrechnung ist für eine Bewertung ehrlich gesagt genau genug. Es handelt sich ja sowieso um einen Mittelwert der Staubbelastung und die Staubbelastung schwankt ja von Tag zu Tag. Besonders an Silvester ist sie beispielsweise viel, viel höher als an allen anderen Tagen im Jahr. Also ja, die Genauigkeit ist ausreichend. Liegen auch genauere Daten vor, zum Beispiel über der Messung oder Maximalwerte, können die natürlich auch genutzt werden. Also das ist selbstverständlich möglich, auch zum Beispiel nicht Mittelwerte, sondern Höchstwerte zu berücksichtigen.
Sind denn die Anforderungen in Deutschland so unterschiedlich? Das Thema Feinstaub wird ja immer wieder intensiv diskutiert und scheint ein großes Problem zu sein. Wie sehen Sie das?
Ja, das könnte man meinen, allerdings trifft genau das Gegenteil zu. In den letzten 20 Jahren hat nämlich die Feinstaubbelastung kontinuierlich abgenommen. Heute ist die Außenluft deutlich weniger mit Partikel belastet, als sie das noch vor Jahren war. Trotzdem sind auch heute noch Partikel ein wesentlicher Grund für Atemwegserkrankungen und daher muss eine Filterung in RLT-Anlagen erfolgen. Und mit Feinfiltern lässt sich die Belastung deutlich über 90% reduzieren. Und ja, die Belastung ist in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt. Es gibt Industriestandorte mit einer durchschnittlichen Staubbelastung von über 30 Mikrogramm pro Kubikmeter, während in ländlichen Gebieten die Belastung unter 10 Mikrogramm pro Kubikmeter liegt.
Und mit der Auslegung kann dann eine gezielte Berücksichtigung der Belastung erfolgen?
Ja, exakt. Im Ruhrgebiet wird dann beispielsweise eine zweistufige Filterung mit hohen Abscheideraten zu der gleichen Zuluftqualität führen, wie beispielsweise im Allgäu dies mit einer einzigen Filterstufe erreicht werden kann. Man kann also ganz gezielt auf die Belastung eingehen.
Reden Sie im Moment nur über Staubpartikel oder spielen auch andere Partikel eine Rolle?
Ja klar, Staubpartikel sicherlich, aber auch Pollen. Oder auch Bakterien, Sporen, Schimmelpilze und auch Viren, insbesondere in Aerosolen, können mit Filtern abgeschieden werden.
Wenn dem so ist, müssten ja gerade jetzt in Zeiten von Corona Filter eine besonders große Rolle spielen.
Ja und nein. Bei der Außenluftfilterung spielt das keine Rolle, denn die Außenluft ist ja eher nicht mit Coronaviren belastet. Wo sollen die Viren da auch herkommen? Das heißt, da müssen eben auch keine Viren abgeschieden werden. Allerdings gibt es auch Anlagen, die mit Umluft betrieben werden. Und hier müssen die Viren selbstverständlich abgeschieden werden.
Und da nimmt man dann HEPA-Filter.
Auch hier wieder Frau Kaltenkirchen, ein klares Ja und Nein. Denn nicht nur HEPA-Filter, sondern auch Feinfilter scheiden Viren in einem nennenswerten Maße ab. Nämlich, weil Viren eigentlich immer in Aerosolen gebunden sind und mit Aerosolen ausgeatmet werden. Und Aerosolpartikel sind üblicherweise zwischen 0,3 und 1 Mikrometer groß, maximal 3 Mikrometer. Und mit einer zweistufigen Feinfiltration, mit normalen Taschenfiltern, können schon über 90% dieser Aerosole oder Aerosolpartikel abgeschieden werden. Messungen am Hermann-Ritschl-Institut der TU Berlin, aber auch am Institut für Luft- und Kältetechnik in Dresden haben Abscheideraten von bis zu 94% nachweisen können. HEPA-Filter scheiden natürlich deutlich mehr ab. Hier kann die Abscheiderate bis zu 99,9% und darüber betragen. Das heißt, es werden nahezu vollständig alle Viren dann abgeschieden.
Also schaffen HEPA-Filter dann viel mehr Sicherheit?
Ja, jetzt muss ich schon wieder sagen, ja und nein. Klar, in einem OP, beispielsweise im Krankenhaus, werden HEPA-Filter als dritte Filterstufe verwendet, da die Umgebung extrem sicher sein muss, da Menschen eben mit offenen Wunden auf dem OP-Tisch liegen und in normalen Räumen ist das allerdings nicht notwendig. Häufig wird auch mit HEPA-Filtern eine trügerische Sicherheit suggeriert, beispielsweise bei Luftreinigern, die gerade jetzt in Zeiten von Corona in Mode gekommen sind und häufig mit HEPA-Filtern betrieben werden. Viele denken, dann werden alle Viren aus der Luft geholt. Allerdings stimmt das nicht, da nur 99,9% der Viren im Gerät aus der Luft geholt werden. Aber nicht jedes Virus findet auch den Weg letztendlich in den Luftreiniger. Wir haben am ILK zwei identische Geräte parallel vermessen lassen. Eines mit HEPA-Filter, das andere mit einem EPM 1,80% Feinfilter, also mit einer relativ hohen Feinfilterstufe. Und beide Abklingkurven, also die Reduktion der Viren im Raum über die Zeit, war in beiden Fällen nahezu identisch. Also der Unterschied war nicht sonderlich groß.
Wie kann das erklärt werden?
Eigentlich ganz einfach, denn neben dem Abscheidegrad spielen auch andere weitere Kriterien, wie beispielsweise die Luftmenge, aber auch die Form der Raumströmung und die Raumerfassung, eine mindestens genauso große Rolle. Ein Gerät mit beispielsweise nur 50% Abscheidegrad kann theoretisch die gleiche Menge an Aerosolpartikeln aus der Luft herausholen wie ein Gerät mit 100% Abscheidegrad, wenn der Volumenstrom doppelt so groß ist. Also ein Gerät mit 50% Abscheidegrad und 2000 Kubikmeter pro Stunde wird genauso viele Partikel aus der Luft filtern können wie ein Gerät mit 100% Abscheidegrad und nur der halben Luftmenge, nämlich mit 1000 Kubikmetern pro Stunde.
Ja, Herr Dr. Kaub, vielen Dank für das Gespräch und die wirklich interessanten Informationen zu Luftfiltern.